So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Heute freue ich mich sehr, das Interview führen zu dürfen mit Sigrid Lindemann, die eine reiche Erfahrung hat als Homöopathin und Heilpraktikerin. Sie hat 2001 angefangen als Homöopathin, hat aber davor schon ordentlich viel gemacht. Wenn man da auf ihren Lebenslauf guckt, hat sie sich schon vorher mit sehr, sehr vielen Sachen beschäftigt, also schon lange drin im Thema Heilung, im Thema Menschenbehandlung, aber auch im Thema Psychologie und Wissenschaft. Also sehr viel Vorwissen und dann auch einige andere Projekte gemacht, über die wir vielleicht noch reden. Aber sie hat dann im Vorfeld auch auf diese Heilpraktiker-Zulassung lange in Indien gearbeitet, wie ich ja auch das die Möglichkeit hatte. Sie hat lange an Seminaren auch in Mumbai teilgenommen und hat dort den Ryan Shankar angetroffen, dessen Methode wir heute auch besprechen werden in Ansätzen. Da freue ich mich sehr drüber, weil wir das im Podcast so ausführlich auch noch nicht gemacht haben. Und jetzt kennt ihr es ja, wir werden erstmal sie ein bisschen kennenlernen und dann später über die Shankaran-Methode sprechen. Also erstmal herzlich willkommen, Sigrid, im Podcast. Schön, bist du dabei.
Ja, danke. Ja, eigentlich habe ich ja schon 1987 von Dr. Shankaran gehört, weil meine Kollegen, die auch in der internationalen Gemeinschaft Aurove lebten, schon bei Dr. Shankaran in seinem kleinen Praxisraum mit dem Bild mit dem Schwan ein- und ausging. Wir haben dann schon die ersten Bücher von Shankaran gehabt, geistige Prinzip der Homöopathie. Die Bücher wurden in Aurove übersetzt und ich begann zu lesen und zu studieren und ich war dann ab 1999 jedes Jahr in Mumbai, auch bei der Vorstellung der sogenannten neuen Methode im Jahr 2000 in einem riesigen Saal mit 1500 vorwiegend sehr jungen Homöopathinnen in Mumbai. Und daraufhin habe ich dann auch das Buch ins Deutsch übersetzt, die Empfindung in der Homöopathie. Und glaube, ich kann heute das Buch noch auswendig. Das war natürlich so das Ding, wo ich so richtig tief in die neue Methode eingetaucht bin und vor allen Dingen natürlich dann auch noch jedes Jahr weitergelernt und praktiziert. Auch mit meinem Kollegen zusammen haben wir oft Anamnesen gemeinsam gemacht, so dass wir die objektive Beobachtung so sehr schön üben konnten. Ne,
Ja.
wenn's mal drauf gucken. Sehr zu empfehlen. Und 2004 habe ich dann angefangen, die neue Methode zu unterrichten mit Videofällen in Deutschland. Ich habe ja in der internationalen Gemeinschaft auch viele deutsche Patienten oder englischsprachige mit Übersetzung und für die war das dann auch wunderbar, frei zu erzählen und ob das nun mal irgendwie jemand in Deutschland sieht, Homöopathen, ist okay für sie. Und so habe ich jetzt über 90 Videofälle dokumentiert, Heilung dokumentiert. Ich nenne das immer mein persönliches Weltkulturerbe. Und ja, da gibt es natürlich immer noch die Diskussion, ob Homöopathie wirkt. Und da zitiere ich mal Ratan Shankaran, der sagt, meine Patienten sagen mir das jeden Tag.
Ja.
Ja.
Ja, sehr schöne Einführung. Ich frage immer gern, wie bist du überhaupt zur Homöopathie gekommen? Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Oft ist das ein spannender Einstieg. Wie kommt man überhaupt dazu, sich da in Berührung zu begeben, nachdem man mit Mathematikstudium beschäftigt ist?
Ich habe eigentlich Mathematik und Physik und Quantenphysik studiert. Und konnte mir aber jetzt nicht vorstellen, was ich damit machen wollte, in so einer Versicherung oder an der Uni bleiben. Und aber ich hatte diese Großtante, die über 100 wurde, die hat uns immer Homöopathie und Schüsslersalze und Nüsse statt Schoko mitgebracht. Und meine Oma hatte Depressionen und ich habe mich, glaube ich, immer sehr gefragt, was los ist und was man so tun könnte. Und dann kam die Homöopathie direkt in Aurove zu mir, weil ich bekam die Kügelchen, als ich krank war. Das war 1987. Und dann habe ich angefangen zu lernen mit meiner lieben Freundin, die heute noch hier in Bremen unterrichtet, auch die Shankaran-Methode, aber auch andere. In Auroville zuerst und dann eben mit 99 in Mumbai direkt. Ja, und das fasziniert mich weiterhin. Also mein Schlüsselerlebnis, könnte man sagen, war, wie meine liebe Freundin eine Kuh behandelt hat, die am sechsten Tag jetzt nicht fraß, ein kleines Kälbchen hatte, auch nicht mehr trank, und es war so, es konnte nicht lang so weitergehen. Und sie hatte schon Kügelchen gegeben und dann hat sie gesagt, jetzt muss ich selber kommen, kam mit Fahrrad und Baby auf dem Rad da angeradelt, ließ sich das nochmal erzählen, wie es der Kuh nun ging und sagte, aha, gab zwei Kügelchen. Und 10 Minuten später trank die Kuh wieder, Viertelstunde später aß die Kuh wieder und alles war geregelt. Mit Keuche gum. Und ich sage, was ist da passiert? Das finde ich erspannend. Und dann natürlich meine eigene Erfahrung, weil ich bekam Kügelchen, die wirkten immer, die wirkten immer. Und die wirken auch heute noch, dieselben. 38 Jahre, dieselben. Verschiedene Potenzierungen haben wir mal ausprobiert. wenn ich akut krank bin, nehme ich auch natürlich mal was anderes. Oder Annika nach dem Unfall. Oder auch mal eine seltene Annika-Familie, als ich hier mit der Hand noch Blutungen hatte, innere, nach dem Unfall. Also so, da forsche ich dann schon noch mal. Aber ansonsten haben die Ärzte mich nicht viel gesehen, weil ich warte immer noch mal ein paar Tage, aber wenn ich dann echt denke, wirklich keine Lust mehr krank zu sein, dann einmal Kügelchen und dann ist die Energie wieder da und die Beschwerden gehen zurück. Und gut, ich habe vielleicht auch einen ziemlich gesunden Lebensstil mit Yoga, ich bin selbstständig, ich kann mir das selber einteilen, wie ich arbeite. Ich arbeite auch viel, aber das kann ja nicht jeder. Aber von daher ist es natürlich auch meine eigene Erfahrung, die mir sagt, okay, wenn es so ein Mittel gibt, was alles kann, dann versuchen wir das doch mal zu finden.
Ja, schön. Da habe ich gerade eine interessante, vielleicht sehr zeitbezogene Frage, die wir kurz mal diskutieren können vielleicht. Und zwar habe ich mich gefragt, wir haben ja heute mehr Homöopathen als zu der Zeit, wo du jetzt angefangen hast, die praktizieren. Das heißt, wir hätten ja auch sozusagen prozentual mehr Leute, die diese positive Erfahrung reproduzieren von uns. Also meine Praxis läuft gut. Deine Praxis läuft gut. Wir haben sehr viel im Interview gehabt, dessen Praxen gut laufen. Wieso springt dieser Funke nicht mehr über, dass wir keinen Nachwuchs mehr haben? Warum passiert das nicht wie bei dir oder bei mir, dass wir diese Aha-Erlebnisse in der Praxis haben, denken, wow, super, alles weg mit einem Kügelchen. Aber ich habe ganz wenig Patienten, die nachher dann denken, ach, es wäre eigentlich eine coole Idee, das zu studieren. Was unterscheidet uns da vielleicht von den anderen? Ist nicht jeder berufen zum Homöopathen? Sind die Leute heute trotz der Wirkung verunsichert wegen der medialen Berichterstattung? Was glaubst du, warum geht uns der Nachwuchs aus, wo wir doch so viele gut ausgebildete Homöopathen mit Erfolgen in der Praxis haben?
Naja, ich bin ja hier, wenn ich hier in Deutschland bin, in Norddeutschland, Nordost, Westdeutschland, nicht so viel in Süddeutschland. Und da muss ich sagen, da sind die letzten 8 Jahre, geht das homöopathische Wissen in Rente. Ich finde es ganz bedenklich. Ich habe auch schon meine Kollegin aufgefordert, doch irgendwie nochmal Einführung in die Homöopathie, Notfallapotheke, Kindergarten, sowas zu machen, das wird überhaupt nicht mehr angenommen. Also vor 10 Jahren hat jeder Kinder gesagt, ja gut, können wir auch mal Arnika geben oder schicken Sie mal ein Kind zum Homöopathen. Das findet nicht mehr statt, gar nicht mehr hier in Norddeutschland. Auch meine Versuche hier in den letzten 8 Jahren führen zu keinem Vortrag irgendwo. Also die mediale einseitige Berichterstattung über die Pharmaindustrie, das ist nicht mehr in Apothekenzeitungen, das ist nicht mehr in der Zeitung, das ist nicht mehr im Fernsehen, gar nicht mehr ist, hat einen großen Einfluss, vor allen Dingen auf die Leute unter 50, weil die sich nur übers Internet und digital informieren. Und die können sich auch, die meisten Menschen können sich überhaupt nicht vorstellen, wie groß der Einfluss der Pharmaindustrie überhaupt ist. Ein zweiter Punkt ist, meiner Ansicht nach, die meisten Homöopathie-Ausbildungen sind von Anno dazumal. Da werden die gleichen Mittelbilder und die gleichen Folien und die gleichen, alles wie von vor 30 Jahren. Nur junge Menschen wollen nicht mehr so denken, so lernen wie vor 30 Jahren. In der Shankaran-Methode haben wir nur mit Videofällen gelernt. Also nicht nur, aber größtenteils. Fallvorstellung nur mit Video. Und so unterrichte ich auch. Und das macht es ja auch viel spannender und anschaulicher und auf die Praxis übertragbarer. Und natürlich auch glaubwürdiger. Als wenn dann nur so ein trockener Papierfall, der in jedem Jahr runtergebetet wird. Ist einfacher, aber der Lernstil hat sich nicht angepasst. Nun durch Covid kommt alles mit online. Es kommen ja auch die tollen Online-Kongresse, wodurch Leute vielleicht doch nochmal Lust auf Homöopathie bekommen. Ich biete inzwischen auch eine Online-Ausbildung an. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das so mal werden würde. Aber ich bin auch die Einzige, die Shankara-Methode online als Einführung und als Ausbildung anbietet. Kolleginnen machen Hybrid in der Nähe von Berlin. Das ist natürlich toll. Und ich habe weiter versucht, Seminare hier über meinen Kreis anzubieten, aber die Leute sind jetzt einfach online gewohnt. Gerade bei der Shankaran-Methode, wo wir sehr ganzheitlich arbeiten und auch unsere Körperhaltung, Gesten und sowas anschauen, ist natürlich online begrenzter. Geht auch. Also ich unterrichte zum Beispiel auch mit Live-Anamnesen. Geht auch online. Geht auch. Finde ich auch sehr spannend, Live-Anamnesen. Shankaran hat auch viel Live-Anamnesen in seinem Unterricht. Und ja, ich mache es auch gerne.
Ich komme nochmal zurück zu meiner Frage, weil ich bin mit allem einverstanden und erlebe das in der Schweiz auch. Also könnte ich mit allem, bin ich mit allem einverstanden und würde zustimmen. Aber wir beide sind ja über die Erfahrung beim Homöopathen geworden und nicht wegen den Ausbildungen. Also ich glaube nicht, also die Ausbildung haben uns ja auch nicht abgeschreckt jetzt davon. Oder wir sind ja auch die weiten Wege nach Indien gegangen. Also, ne, und das war ja nicht, weil ich es im Fernsehen gesehen habe oder in einer Apothekenzeitschrift, sondern ich habe einfach erlebt, wie mein Mittel funktioniert und habe gedacht, geil, das muss ich mal machen. Warum springt dieser Funke nicht mehr über an die Patienten? Weil ich habe tolle Fälle. Ich veröffentliche die jetzt regelmäßig in der HZ zum Beispiel. Das sind zum Teil auch wirklich Fälle, die für mich auch oft an ein Wunder grenzen, wo ich selber denke, naja, ich weiß nicht, ob wir da was machen können. Ne? So, wo ich auch selber manchmal denke, ja, da kannst du der Homöopathie auch mal mehr zutrauen. Und dann sind da fantastische Sachen, aber die Patienten, auch junge Patienten, die sind dann zufrieden, es geht ihnen dann besser oder machen sie mit dem weiter, was sie halt machen?
Ich
Oder auch,
denke,
wir haben ja ganze
einiges.
Generationen, ne? Wir haben ja ganze inzwischen teilweise, dass wir die dritte Generation homöopathisch behandeln, ne? Von den Leuten. Und die sind ja wirklich damit aufgewachsen und auch die werden, also behaupte ich jetzt einfach mal, ne? Werden nicht Homöopathen.
Ja, nee, das stimmt. Also ich habe auch einige Kolleginnen, die sagen, ich habe meine Kinder sind ganz mit Homöopathie und jetzt interessieren sie sich nicht. Ich denke, eins ist, dass das digitale Leben einfach sehr viel Raum einnimmt bei Menschen. Und in der ganzen Zeit, in denen jemand in dem Gerät ist, ist er ja nicht bei sich. Die Frage gerade in der Shankaran-Methode, wie fühlst du das? Wie fühlt sich deine Migräne an? Wie fühlt sich dein Bauch an? Das ist einfach out. Ist nicht modern. Was ich fühle, ich lese doch Nachrichten alle 10 Minuten. Ich soll was fühlen. So, das ist ein Punkt. Und ein anderer ist es, so ein langer Ausbildungsweg mit unklar, ob das beruflich klappen könnte, ist zum Beispiel auch bei den Ärzten nicht mehr so angesagt, ne? Früher haben die sich alle selbstständig gemacht, jetzt machen sie sich alle nicht mehr selbstständig, kriegen auch gar keinen Kredit bei der Bank mehr. So dieses, ich mache mein eigenes Ding und ich glaube an mich und mache das jetzt. Und mit meiner Präsenz und mit meinem Wissen Kommt irgendwie raus? Das ist, wenn es nicht so vorhersehbar ist, ist es, glaube ich, weniger angesagt.
Ja, das finde ich einen interessanten Aspekt. Das kann ich mir ja nur gut vorstellen, dass der dieser Thematik auch von Heilung und Gesundheit, ne, wie mehr so ein Konsumgut geworden ist, ne, und nicht mehr das Besondere hat.
Genau. Das kaufen bei uns, wir nehmen die Pille und dann geht das wieder. Ich esse alles ganz normal, ganz ausgerechnet, die Prozente von Spurenelementen, wie auch immer, und dann muss diese Maschine funktionieren. Und was? Tut sie nicht? Wie kann das denn sein? Ich denke, unsere Pforte in der Zukunft werden vor allen Dingen zum Beispiel Fruchtbarkeitsbehandlungen sein, chronische Erkrankungen, Migräne, Autoimmunerkrankungen, alles das, wo es mal nicht eben so diese auf Knopfdruck Lösung gibt. Und das wird aber nicht kommuniziert. Und ich finde das ganz toll, dass du diesen Podcast machst, weil dadurch kann kommuniziert werden, welche Heilung möglich ist. Wir müssen es selber machen, die anderen tun es nicht mehr, weil die Pharmaindustrie das nicht mehr haben will. Ja, da finde ich ganz toll deine Arbeit.
Danke. Ja, das war auch mal mein großer Wunsch. Also mein großer Wunsch war eigentlich eine Plattform zu haben, wo auch alle reden dürfen, ne? Also das war mir vor allen Dingen wichtig, dass alle, die was zu sagen haben zur Homöopathie, da auch reden dürfen. Und das hat auch super funktioniert, dass ich nie jemanden abgelehnt habe oder so, sondern alle ihre Sicht auf die Homöopathie auch teilen durften. Das fand ich immer sehr schön. Und dadurch ist das auch ein buntes Sammelsurium geworden, der Podcast. Hat er ja jetzt schon fast über 500 Folgen. Und auch diese Fallbeispiele, wenn wir den Adventskalender machen, das ist immer sehr beliebt. Ja, die Leute dann wirklich auch hören, wie es wirkt und so weiter. Denn ich habe noch eine kleine ketzerische Frage dann, wenn du sagst, ja, diese Empfindungsmethode ist eigentlich nicht mehr so richtig zeitgemäß, in Anführungsstrichen. Also ich sehe das nicht so, ne? Aber wenn du das so ein bisschen vielleicht darlegst, für das, wie die Leute im Moment im Alltag drauf sind, ist dann diese Arbeit mit dem Symptomlexikon, die ich auch nicht gut kenne, muss ich ehrlich sagen. Also sagen wir mal allgemein das Repertorisieren, was ja mehr sozusagen Zahlen, Daten, Fakten, computergestützt, vielleicht KI-gestützt demnächst. Ist das denn eher die Zukunft von Homöopathie? Sollten wir versuchen, mehr dahin zu gehen? Oder hast du dazu auch eine Meinung oder eine Erfahrung? Ich kenne Symptomlexikon nicht gut, deshalb verinhalte ich
Ich
nicht viel
arbeite
zu
nicht mit
sagen.
dem Symptomlexikon, aber ich arbeite mit dem Complete Repertory. Und ich arbeite gar nicht mit großen Softwareprogrammen. Ich werte selber aus. Und es gibt inzwischen schon KI in Shankaran Synergy, wo ich auch demnächst einen Teil meines homöopathischen Wissens hochladen werde. Da wird schon KI angewendet. Allerdings, die Empfindungsmethode ist auch immer eine Methode, die mit dem Repertorium und der Mantra Medica ganz direkt arbeitet. In jedem Falle repertorisiere ich. Aber anders. Weil ich mache ja keine Auswertung durch irgendein Softwareprogramm, was dann immer die gleichen Kulikräfte hervorzieht, sondern ich mache, was Shankar nennt, eine strukturierte Repertorisation. Und zwar hat ja die Shankaran-Methode diese große Systematik der Heilmittel nach den Naturreichen im Hintergrund. Und nicht nur
Die, wie
nach
ich
den Naturreichen.
gelernt habe, nicht dasselbe ist wie von der Frau Jahr. Ne, die hat ja auch so eine Einteilung der Pflanzen, und die Shankaran-Einteilung ist ja ein anders, ne?
Shankaran, die Pflanzen, das kam auf über die Pflanzen, pflanzlichen Heilmittel. Hat überhaupt die Einteilung in Pflanzenfamilien noch was mit der Homöopathie zu tun? Und dann hat Shankaran computergestützt nachgeschaut, in welchen Rubriken sind dann meinetwegen mehr als vier Mittel aus der Arnika-Familie? Und was sind die typischen Rubriken und Symptome aus der Arnika-Familie? Und da kommen natürlich die Themen Verletzung, aber auch Feuer und Verbrennung, sich angegriffen fühlen, jemand kommt auf mich zu, ich muss mich verteidigen. Das hat nicht nur Arnika, sondern das haben die alle. Und das sind ja 90, vielleicht sogar 150 Heilmittel aus der Compositae-Familie. Und
Mhm.
er arbeitet nicht mit dem AGP4, also nicht mit diesem genbasierten System, sondern er arbeitet mit dem älteren Cronquist-System. Und die Botaniker, ja, die verbringen viel Zeit da drauf über diese Einteilung. Und ein so ein Witz in der Shankaran-Gruppe ist natürlich, naja, also wir können das auch über die Mittelwirkung und die Aussagen unserer Patienten vielleicht nochmal mit einem anderen Blick darauf entscheiden, welche Familien zusammengehören. Ja,
Auch
und so sind
interessant, ja.
jetzt inzwischen 40, 50 Pflanzenfamilien beschrieben. Sind natürlich auch noch viele unbeschriebene. Ich denke, da ist noch das größte Forschungsfeld. Und natürlich die Reihen des Periodensystems. Und jetzt gebe ich gerade im Webinar zu Steine. Da haben wir natürlich nicht nur ein Mineral. Da haben wir gleich sieben, wie man das jetzt macht. Aber gut. Und dann gibt es ja auch noch die Tiergruppen. Die sind auch alle beschrieben, außer die, also bei den Wirbellosen, da fehlen noch ein paar. Das ist auch 99% aller Tiere. Aber alle anderen sind schon beschrieben, die Amphibien noch nicht so doll. Die Bufo und Konsorten kennen wir noch nicht so gut, das Gruppenthema.
Und die
Aber
Idee, das in zu
ansonsten.
Gruppen einzuteilen, wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich vor allen Dingen für die Einfachheit des Auffindens, ne? Dass ich diese Kernthemen dann beim Patienten auch entdecke und dann sagen kann, das Kernthema ist ein typisches Mittel von dieser Pflanzenfamilie und deshalb gucke ich da dort nach. Das ist eigentlich eine
Genau.
Vereinfachung der Arzneimittelsuche, ne?
Genau, weil von 5000 Mitteln kommen wir so dann auf, sagen wir so, diese Einteilung wird durch Zuhören. Sagen wir, beschreib mal, was ist deine Hauptbeschwerde? Ja, ich habe diese Magenschmerzen. Beschreib mal mehr, wie fühlt sich das an? Ja, und dann taucht das Thema Verletzung auf und vielleicht auch noch Feuer, verbrannt. Und dann, das ist bei Angst, meinetwegen, wenn ein Streit ist und da Gewalt im Spiel sein könnte und ich könnte verletzt werden, jemand könnte mir zu nahe kommen. Vielleicht streiten sich die Eltern, aber dieser 13-Jährige kriegt das oft mit und hat Angst, dass entweder er verletzt wird oder jemand anders. Und wenn er deine Magenbeschwerden mit Verletzung beschreibt, dann werde ich bei den Compositae nachgucken. Und so habe ich meine Mittelwahl von 5000 auf, bei den Compositae sind es noch viele, aber sagen wir mal 90 Mittel eingeschränkt. Und dann mache ich meine strukturierte Repertorisierung. Dann tue ich mir alle Komposite in meine Complete Repertory als mögliches Mittel. Das mache ich mit der Hand, da lerne ich auch gleich, was da alles Komposite ist. Und dann gucke ich, wer hat denn Magenschmerz nachmittags um 4? Oder wer hat denn Magenschmerz nach Streit? Wer hat denn Magenschmerz nach Angst? Wer hat denn das Gefühl von Verletzung, aber im Bauchbereich? Und da kommt dann vielleicht der Bellis Baranis raus. Und so hab ich mit zu Beginn große Mittelwahl in zack, zack, zwei Schritten ganz schnell eingeschränkt und kann dann sehr präzise arbeiten. Und das ist so, das ist das, würde ich sagen, das, was die Shankaran-Methode erfolgreich macht, dass wir offen sind für alles. Aber durch diese systematische Einteilung dann die Mittelwahl meinetwegen auf ein Drittel beschränken. Und dann von diesem einen Drittel, dass die weitere Unterteilung ist, wie gesagt, schon weit, weit fortgeschritten. Auch schon seit 20 Jahren ist diese Einteilung da. Ist jetzt, wird verfeinert, aber wir können auch noch mit den gleichen Themen der Einteilung 20 Jahre später arbeiten. Die Reptilien, was der typisch ist, gilt eben für alle Reptilien. Das wussten wir auch schon vor 20 Jahren, aber inzwischen wissen wir, dass es auch für die Krokodile so ist und auch für die Riesenschlangen und auch für die Dinosaurier. Und was ist jetzt speziell für Dinosaurier und was ist jetzt speziell für Krokodile und was ist jetzt speziell für die Lachesis-Mittelgruppe, die Crotalidae und was ist jetzt speziell für die Naja-Elapidae-Gruppe? Und dann hat man eben nicht nur Naja bei den Elapidae, sondern natürlich Elaps, aber auch noch 12 andere. Die
Das erinnert mich so ein
australischen.
bisschen, ja, das erinnert mich so ein bisschen an Scholten, wie er das mit den Mineralien gemacht hat. Ist das richtig? Oder ist das was anderes?
Ja, Scholten hat ja dieses Nummernsystem, das haben wir jetzt gar nicht.
Aber er hat ja auch sozusagen Mineralgruppen klassifiziert nach ihrer Art, ne? Also alle Kalium haben dieses Thema, alle Natrium haben dieses Thema. Das meine ich, das kam mir jetzt bekannt vor.
Genau, das hat genau, das hat auch Shankaran immer gesagt. Scholten hat so angefangen mit den Mineralien und wer Shankaran dachte, was ist jetzt mit den Pflanzen? Und wie gesagt, die Pflanzen sind immer noch unser größtes Forschungsfeld.
Was es ja noch gibt, ist die Essenzmethode, was ich finde, das hat auch gewisse Überschneidungen, ne? Dass ich eigentlich die Essenz von einem Arzneimittel herausfinde. Das ist ja, wie ich schaffe, dass ich sozusagen den Kern des Arzneimittels kenne und dadurch auch dann weiß, okay, ich muss da vor allen Dingen schauen, dass das Kernthema des Patienten, was du jetzt gesagt hast, übereinstimmt mit dem Kernthema des Arzneimittels. Da stoßen wir eigentlich an dieselben Grenzen wie ihr, dass halt nicht bei allen Mitteln die Essenz klar ist, respektive nicht bei allen Mitteln dann die Pflanzenfamilie klar ist. Oder würdest du sagen, das ist keine Essenzmethode, was ihr habt?
Naja, es geht um Essenzen, aber insgesamt ist das Verständnis das, dass 80% dessen, was der Patient in der Anamnese sagt, so wie die Anamnese in dieser Methode geführt wird, hauptsächlich die Mittelgruppe, sagen wir die Komposität, bestätigt. Und nur, sagen wir, einige präzise Hinweise auf genau das Mittel da sind. Sodass wir eben nicht nur Arnica, Bellis und zwei, drei andere verschreiben, sondern viele. Ich hatte selber das große Glück, dass meine Mutter, die mich ja auch unterstützt hat mit der Homöopathie, dass ich für die immer ein Mittel gesucht habe. Da kamen wir dann erst auf Sepia von der Psychologie her in den 90ern. Dann weiter, okay, es muss eine Pflanze sein, sie immer mit ihren Blumen. Welche denn? Und dann war ich bei den Rutazeen und dann war ich bei den Dann hat sie Granatapfel bekommen und dann kam nochmal die Einteilung in die mit Jakia. Das habe ich dann hinzugenommen. Und schließlich hat sie eine Lobelie bekommen. Eine Pflanzenfamilie, die noch nicht im System war. Die noch nicht bekannt war. Und mein Karma als Homöopathin. Dass ich für meine eigene Mutter 20 Jahre gebraucht habe, um Mittel zu finden. Und ja, jetzt klappt es und jetzt ist auch mehr über die Lobelien bekannt und auch im Jakia-System, wo die stehen und jetzt passt alles zusammen. Und das zeigt einfach auch, dass man auch übergreifend nicht nur mit einer Methode arbeitet, sondern vielleicht auch mehrere Aspekte hinzunehmen kann. Jakia arbeitet ja mehr so mit den auf der Ebene der Wahnideen, könnte man sagen, auf der psychologischen Ebene. Und Shankaran arbeitet auch auf der Ebene, aber geht dann nochmal einen Schritt weiter in, wir könnten sagen, in die Essenz, also in die Vitalempfindung, in das, was gleichermaßen in Körper und Geist empfunden wird. Sagen wir mal, der Mensch hat Angst vor Verletzungen. Aber auch er hat eine Verletzung, die nie heilt. Und bei den Pflanzen ist es so, jede körperliche Empfindung wird gleich empfunden. Was, sagen wir mal, physiologisch ziemlich unmöglich erscheint. Aber jemand, der so eine Komplexität bekommt, der wird sowohl die Verletzung im Finger, wie das Magengeschwür, wie seine Migräne immer als Verletzung wahrnehmen. Das ist bei den Tiermitteln und bei den Mineralien nicht so. Aber bei den Pflanzen ist das ganz typisch, Gott sei Dank. Weil die Pflanzen sind noch am schwierigsten zu erkennen.
Kommt es denn darauf auch an, eben nicht unbedingt, was der Patient auch sagt, sondern eben wie? Habe ich es richtig verstanden? Weil
Genau.
das habe ich oft. Nee, sag.
Wie beschreibt der Patient ganz subjektiv seine Beschwerden? Die Worte, die Brille, durch die er seinen Eckhart Tolle nennt es Schmerzkörper, seinen Schmerzkörper wahrnimmt. Das ist die, mit der wir das Mittel suchen.
Weil das ist das, was wir also auch sehr effektiv oder fast fanatisch so ein bisschen machen. Na, wenn dann irgendjemand sagt, ja, ich bin ordentlich, dann fragen wir halt auch immer sehr intensiv nach, wie, warum, Ne? Also wird es überhaupt nicht. Und das ist dann oft auch ja in den Repertorien, zumindest die ich verwende, auch oft nicht abgebildet. Also die ganz genaue, feine Differenzierung findet man dann in den Repertorien nicht, ne? Und deshalb arbeite ich viel lieber sozusagen mit dem Verständnis des Patienten, dass ich verstehe, warum macht er bestimmte Dinge, wie macht er bestimmte Dinge und warum entscheidet er sich nicht fürs Gegenteil. Und darüber verstehe ich dann sehr genau, warum der Patient wie was handelt und kann damit auch mit den sogenannten psychologischen Symptomen oder mit den Gemütssymptomen viel mehr anfangen, weil ich sie einteilen kann, eben, sag ich mal, jetzt, um mit meinen Worten zu sprechen, in diese Essenz. Wie macht ihr das, dass ihr da mit dem Wie arbeitet? Fragt ihr da auch so nach oder bleibt ihr sehr bei der Patientensprache, wie das Hahnemann gemacht hat?
Wir bleiben extrem bei der Patientensprache. Das ist das, was Shankaran ganz vorne anstellt, eine Interpretation, Wort für Wort, der Patient. Allerdings lohnt sich das natürlich mehr, wenn man noch mal ein bisschen nachfragt, wie fühlt sich das genau an? Wie ist es, wenn es am schlimmsten ist? Ja, wenn man nachfragt, dann werden die Antworten präziser. Und nicht so, dass es auf viele Mittel passt, sondern so, dass es nur auf gewisse Mittel passt. Wenn man nicht nachfragt, bleibt man beim Wetterbericht. Dann wird es schwierig zu verschreiben. Und auch nicht jeder Patient kann natürlich so genau erzählen, wie er das nun subjektiv wahrnimmt. Aber die Anamnese geht los mit der Hauptbeschwerde und wie die wahrgenommen wird. Nicht nur körperlich, sondern auch, was macht die Beschwerde mit ihnen? Was ist jetzt nicht mehr möglich? Welche Einschränkungen, vielleicht auch welchen Krankheitsgewinn gibt es? Und dann schauen wir uns an Träume, Ängste und weitere Beschwerden. Gerade für die pflanzlichen Heilmittel brauchen wir, beschreibt er jetzt eben auch noch eine andere Beschwerde mit den gleichen Worten und Ausdrücken, dann nehmen wir die. Und dann auch die Hobbys. Das habe ich auch auf die, sagen wir mal, mein Lehrgeld bezahlt. Patienten kommen ja oft, weil sie nur über ihre Beschwerden erzählen, aber die Lebenskraft zeigt sich oft viel besser und deutlicher und individueller in dem, wo das Herzblut liegt. Was jemand wirklich gerne macht, ohne was davon zu haben, außer einfach er selber zu sein. Gerade bei Erkrankungen wie Burnout muss man natürlich wissen, was ist das klinische Bild. Aber auch, wer ist eigentlich dieser Mensch? Wie tickt der? Was liebt der? Was gibt ihm Energie? Noch dazu hilft das dem Patienten auch, sich mal wieder an das zu erinnern, was ihm eigentlich gut tut. Und im Follow-up sollen wir dann auch mal sehen, dass er das dann auch mal wieder tut, ne?
Ja, genau.
Das ist auch ein gutes Zeichen.
Bei Kindern verwende ich das auch oft, weil die ja selten dann über ihre Probleme überhaupt gern reden. Sowieso grundsätzlich nicht, ne? Und dann hat man oft die Patientensprache der Mutter, die meist gar nicht so hilfreich ist.
Genau, also Kinder frage ich immer, was spielst du am
Genau,
liebsten?
richtig. Ja. Weil ich kriege meine viel besseren Antworten.
Genau, und dann sind die Eltern ganz erstaunt, was die Kinder da sagen, was wussten sie noch gar nicht.
Ja, genau. Ich habe noch eine Begriffsfrage, habe ich gemerkt. Ist Empfindungsmethode und Sankara-Methode dasselbe oder ist das ein
Ja.
Unterschied? Okay.
Ja, das ist dasselbe. Okay, jetzt gibt's noch die fünf Finger und diese und jene. Shankaran will auch immer was Neues bringen. Er macht ja auch neue Sachen. Jetzt mit den Subatlassen, das ist schon neu, aber das ist dasselbe. Er
Weil ich
wollte
habe
es
in
nicht so
ich
zentriert auf seinen Namen haben. Aber
Ja, finde ich gut. Ist ja schon beim Bündnis Sahra Wagenknecht nicht so gut gelaufen. Wenn es immer mit dem Namen hängt, ne? Okay,
ja.
anderes Thema. Weil ich habe einige in der Supervision bei mir, in der Supervisionsgruppe, die Empfindungsmethode eben machen. Es war mir bisher ehrlich gesagt nicht klar, dass es dasselbe ist. Gut, dass ich das nochmal gefragt habe. Und die haben eben genau das gesagt, was du auch gerade gesagt hast. Die haben oft Probleme, wenn der Patient eben das nicht mitteilen kann. So ganz genau. Was rätst du da deinen Studenten oder die zu dir in die Supervision kommen, wenn der Patient das nicht so gut erklären kann? Eins haben wir jetzt zum Beispiel auf die Hobbys oder was Lieblingsbeschäftigung zu gehen. Was wäre noch ein guter Trick?
Nochmal nachfragen. Was würden Sie tun, wenn Sie ganz ärgerlich sind, was Sie nicht tun, aber was Sie gern tun würden?
Ja, das mache ich
Oder
auch
was ist die
gerne.
Angst vor dem, was passieren könnte, selbst wenn es nicht passiert? Also einfach Daisha hat es mal gesagt, wie so ein Ballon, den man immer weiter aufpumpt. Also einfach die, was wir einmal gesagt haben, noch mal ein bisschen weiter ausweiten. Okay, Angst vor Dunkelheit. Viele belassen es damit. Was könnte passieren? Ist ja die viel interessante Frage,
Ja,
weil Angst
genau.
vor Dunkelheit hat ja unser halbes Repertorium.
Ja.
So einfach ein bisschen neugieriger sein, einfach ein bisschen nachfragen. Und wenn man die Worte des Patienten wiederholt und sich seinem Rhythmus ein bisschen anpasst, ist es auch einfach zu antworten.
Ja.
Und die
Aber
großen,
ja, sag.
ich habe auch viel mit Kindern gearbeitet, auch mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen, hier mit dem Zentrum. Und da waren auch meine Entdeckungen, dass da, wo ich dachte, ja, das kann Homöopathie, dass Homöopathie doch viel kann, selbst bei sogenannten genetisch bedingten Erkrankungen, genetisch bedingter Epilepsie, nichtverbale Kinder, Hydrocephalus. Und solche Geschichten geht viel. Natürlich ist es wichtig, die Kinder zu beobachten, aber es ist dann auch wichtig, das ins Repertorium zu übersetzen. Aber unser Repertorium ist voll von Rubriken, die gerade sinnvoll sind für nichtverbale Anamnese.
Ja, genau.
Und die Arbeit mit Kindern zwischen, sagen wir mal, von klein auf, aber von 4 bis ungefähr 10, wo ihr ganzes Leben noch vor ihnen liegt. Und wenn die dann ein gutes Mittel haben, wie sehr die das unterstützen kann und wie sehr das eine Sonderschule oder eine Ausgrenzung in der Schule oder ein frühes ADHS mit Ritalin, wie sehr das verhindert werden kann, das möchte ich jedem einfach nochmal ans Herz legen. Da ist so viel drin. Und ich habe Kinder, die haben nur einmal Mittel bekommen. Und Jahre später klappt es trotzdem noch für sie, ihr Leben. Das hätte ich nicht gedacht, ne? Und die haben
Das
halt noch
ist
eine bessere Selbstheilung. Hoffentlich.
will man von ausgehen. Ne?
Ja.
Wenn wir gerade dabei sind, kannst du vielleicht mal noch ein bisschen konkreter so einen Fall, der dir gerade einfällt, der dich besonders beeindruckt hat, noch ein bisschen genauer erklären. Vielleicht für eben für die Leute wie mich, die das noch gar nicht so richtig kennen, wie man da so ganz genau vorgeht, im Groben natürlich, jetzt nicht im Detail.
Ja, wir machen die Anamnese und es gibt noch zusätzliche Anamnese-Elemente, nämlich zum Beispiel die Kritzeleien. Kritzeleien, was jemand immer so macht, sind ein ganz anderer Blick auf dasselbe Thema. Ja, einfach, dass jemand mal malt, vor sich hin malt. Und ich habe mich erst nicht getraut und dann doch getraut und dann dem Patienten über das Gekritzelte erzählen lassen. Gibt noch mal sozusagen den zweiten Weg nach Rom. Und das ist oft sehr aufschlussreich, weil da knüpft sich dann meistens ein tieferes Gespräch an. Die wichtigen Worte tauchen auf. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal gibt es auch Hinweise auf das Heilmittel selbst. Und das ist eine große Entdeckung in der Chankran-Methode, dass Menschen ihr Heilmittel eigentlich selber kennen. Und das macht natürlich die ganze Anamnese und den ganzen Ansatz ganz anders. Weil wenn der Mensch wirklich sein Mittel selber kennt, wofür sitze ich jetzt hier? Um da zusammen hinzugehen, ja, um diese innere Entdeckung. Und das war eigentlich so mein Fokus in den 20 Jahren. Wie mache ich das? Deshalb habe ich auch noch Hypnosetherapie und Regressionstherapie und Traumatherapie dazu gemacht, weil die haben noch mal ein paar gute Einblicke in Gesprächstechniken, natürlich nur mit offenen Augen. Ja. Wie mache ich das? Was sind die Hinweise? Und die Technik in der Chankran-Methode ist ja, dass ich mit den Worten, die jemand ganz speziell verwendet, um seine Beschwerde zu beschreiben, dass ich mit den Worten nachfrage. Sprech mal mehr über Verletzungen. Und dann kommt vielleicht, ich fühle mich als ganzer Mensch verletzt. Ja? Und dann frage ich irgendwann, wo jemand so ganz bei sich ist, was magst du denn gerne in der Natur? Und da möchte ich dann hören, ich bin so ein Pflanzenmensch, ich habe so grüne Daumen bei den Pflanzenmitteln. Und welche dann besonders? Und dann sagen Sie vielleicht die Sonnenblumen. Das ist nicht ganz mein Belles. Aber die Pflanzenfamilie kommt dann meistens hin. Nicht das Mittel. Aber bei den Kritzeleien, da malen sie auch manchmal das Mittel auf. Oder das Muster der Schlange. Das kann ja auch sehr aufschlussreich sein, gerade bei den Schlangenmitteln, die uns gerne was anderes erzählen, als was Sache ist. Ja, was habe ich erlebt? Natürlich viele gute Dinge. Zum Beispiel der Junge mit Zerebralparese, der schon 8 ist und das Zentrum sagte mir, er sollte Schule machen und lernen und laufen lernen, weil er kann nicht laufen. Und mit dem Mittel hat er dann angefangen, hat sich rangemacht, hat jeden Tag geübt, konnte nach einem Jahr 20 Meter laufen, konnte lernen, hat Englisch gelernt, hat Computer gelernt, hat ein Berufsziel gehabt. Alles, was die ihm jahrelang gesagt haben, hat er dann gemacht und hat sein Leben geschaffen damit. Das ist für mich ein Held.
Wo würdest du sagen, hat ihn da die Homöopathie unterstützt am Anfang, dass das losgegangen ist?
Ja, dass er sozusagen sich an die Hand genommen hat. Dass
Also
er genug
die
Mut,
Motivation ist gekommen.
Selbstvertrauen, ja, die Motivation ist gekommen. Ich meine, der war schon jahrelang in diesem Zentrum, ne? Mit seiner Zerebralparese. Jahrelang. Und ja, dadurch hat er sein Potenzial entwickelt. Ich sage immer vom Le Leiden ins Potenzial. Also die Arbeit mit Kindern, die Arbeit, ein Thema ist bei mir oft, sind die Imponderabilien. Also nicht oft, aber verglichen mit Kollegen anscheinend. Also ich habe schon oft das Mittel Sonne gegeben oder auch das Mittel Positronium, das von Mischa Norland geprüft wurde. Und viele andere von Magnet. Aber auch, ja, auch das Mittel Jupiter. Ein geprüftes Heilmittel. Und Patientin hat sehr profitiert, wenn man die Follow-up sieht, ohne zu wissen, welches Mittel gegeben wurde, würde jeder klassische Homöopath sagen, wow, das ist, was Homöopathie machen kann. Korrekte Follow-ups, Besserung hier, 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 über 2 Jahre. Und wenn man dann sagt, ja, das war das Mittel Jupiter. Also ganz offen, ich gehe ganz offen ran und ich denke, deshalb ziehe ich auch wieder solche Patienten an,
Ja,
die
genau.
übrigens meine Imponderabilen-Patienten leben alle in Deutschland, ne? Sind jetzt nicht Inder. Ja.
Welche Rolle spielt bei euch der Auslöser? Das ist bei uns ganz ein zentraler Aspekt. Also
Ja,
warum jemand
das.
krank geworden ist?
Genau, das frage ich auch in jener Anamnese. Wann hat das angefangen? Was war da los? Was war gerade davor los? Ganz ab Pierre Schmidt. Weil was ist der Nexus? Was ist da, wo jetzt das körperliche, emotionale, geistige so einen Stress hatten von außen, der mit ihrem Inneren lied, wie sie so gestrickt sind, völlig der Stressfaktor ist. Wie gesagt, ist ja individuell. Zum Beispiel jemand mit der Annika-Familie, der wird natürlich eine Verletzung haben, auch eine körperliche Verletzung, die nie ausheilt. Und wenn es so einen Faktor nicht gibt, dann müssen wir den vielleicht finden, sagen wir mal, im Traum oder in der unbegründeten Angst. Ich habe noch nie Probleme im Wasser gehabt, aber ich habe so große Angst vor Ertrinken. Okay, dann erzählen wir darüber. Ja, ich arbeite auch oft mit Problemen durch Geburtstraum. Das ist oft ein Faktor, der übersehen wird. Da spricht auch lieber niemand mehr drüber. Ist ja vorbei. Aber ich sehe es doch bei vielen Kindern. Und in der Chakra-Methode haben wir ja auch das Thema der zweiten Reihe des Periodensystems. Vor allen Dingen der Kohlenstoff, aber auch Sauerstoff und Stickstoff. Das sind die Elemente, die äquivalent sind zum Geburtsprozess und habe schon 2009 zu Kohlenstoff und Geburt mein erstes Seminar gegeben mit vielen Fallbeispielen und dann nochmal Intensivseminar. Das ist auch ein sehr spannendes und wichtiges Thema. Und aufgrund des Seminars hatte ich dann natürlich auch viele super Visionen dazu. Da gibt es ein ganz tolles Buch Kohlenstoff von Roger Morrison, das auch in Deutsch übersetzt wurde. Sehr zu empfehlen. Nur dann kann man überhaupt mit den Kohlenstoffmitteln arbeiten. Würde ich sagen.
Spannend. Das habe ich noch nicht mal gehört. Den Rest kannte ich zumindest so ähnlich, aber das habe ich noch nicht mal gehört.
Ja,
Da.
das ist ein großes, also wir haben viele Kohlenstoffe, ne? Also
Ja,
Petroleum,
also für mich ist
Graphit,
dieses Denken in
Bernstein.
Familien sehr neu. Das habe ich erst so vor 2 Jahren entdeckt, wo ich mich mit den Milchmitteln beschäftigt habe, habe ich das erste Mal verstanden, warum Leute in Familien überhaupt denken. Eine ganze Weile gebraucht für das. Weil für mich die Mittel unabhängig sind von ihrer Signatur. So habe ich das gelernt. Und auch für den Patienten, dadurch ist man in Anführungsstrichen offener im Geist, wenn man das nicht schnell einteilt, aber man ist natürlich damit irgendwie 10.000 Mitteln verloren. Aber wenn ich die alle
Genau.
irgendwie einzeln unterscheiden soll, kommt das Gehirn und dann auch die Nachträge im Repertorium halt ans Limit.
Genau.
Deshalb kenne ich sozusagen diese Überfamilien in den meisten Fällen gar nicht. Noch nicht.
Ja, also Shankaran hat ja auch so eine Auswertungssoftware, die ist jetzt in so einem größeren Programm drin. Ich habe die damals von Beginn an gehabt und da kann man einfach das Werberteam, die Anamnese, reinkopieren. Ich schreibe mit der Hand, ich muss es reintippen, aber und dann streicht dieses Programm alle subjektiven Worte, die eben subjektiv das Geschehen beschreiben, an. Und manche sind vielleicht nicht subjektiv, die muss man dann rausnehmen und macht eine Auswertung damit. So arbeite ich auch, aber ich, wie gesagt, gebe meine Fälle nicht ins Programm ein, meistens, also eigentlich nie, weil ich mache das selber, aber für Leute, die die Methode lernen, kann es eine Abkürzung sein, ne?
Ja, auch
Aber es
spannende
geht
Vorgehen,
nur
ja.
über Werberteam und was sind die Worte, mit der du speziell deine Erfahrung beschreibst? Und wenn wir uns umgucken, wenn wir gute Freunde haben, die sich, sagen wir mal, doch vertraulich ausdrücken, werden wir auch wissen, die Person benutzt immer diese Art Worte, jene Person benutzt immer jene Art Worte. Ganz typisch. Und das gehört zur Energievermittlung.
Und die einzelnen Mittel der Gruppe unterscheidet man dann anhand der Symptome, die über die Prüfung gekommen sind.
Genau, die im Repertorium sind. Vielleicht auch noch, kann man noch weiter unterteilen. Zum Beispiel bei den Schlangen, wenn man die Muster sieht, im Doodling kann das auch helfen, aber es sollte nicht zur Auswahl sein, sondern zur Bestätigung. Aber das Repertorium und deshalb verwenden wir heute noch die gleiche Einteilung mit den gleichen Empfindungen der Pflanzenfamilien zum Beispiel, weil es ja aus dem Repertorium kommt.
Ja,
Da ist
das macht
Shankaran
Sinn.
ganz, ganz, das findet er ganz wichtig, dass wir Werberteam mit dem Repertorium arbeiten. Und natürlich das Komplett zum Beispiel wird immer weiter vervollständigt. Die alten Meister kommen rein, neue Mittelprüfungen kommen rein. Und ja, so haben wir immer mehr Mittel, aber können auch immer präziser arbeiten.
Und man merkt eigentlich den Unterschied dann, ob ich einen sozusagen einen halben Treffer gehabt habe oder einen richtigen, ne?
Genau, und dann kann ich noch mal in der gleichen Pflanzenfamilie gleich mal nachgucken, gibt es da nicht etwas Besseres. Weil wenn ich meine Anamnese gemacht habe, ich mache die immer so lange, bis die Mittelgruppe klar ist, sehr klar ist. Sehr, sehr klar. Das ist auch in 90% der Fälle für mich möglich, weil ich jetzt so viel Erfahrung habe. Also wenn jemand anfängt, von seiner Beschwerde zu erzählen, dann ist nach 5 bis 20 Minuten klar, welche Mittelgruppe das wohl ist. Einfach von den typischen Worten, die ich durch auch nochmal mehr beschreiben, mehr beschreiben, mehr beschreiben, ein bisschen nachgefragt habe. Und von da an gucke ich dann, ob ich genau zum Mittel komme, durch die Beschreibung des Patienten. Und dann fangen an Doodling, Träume, Ängste, Hobbys, weitere Beschwerden und natürlich der Bezug zur Natur. Und das ist also auch spannend. Das macht auch Spaß, Bezug zur Natur. Und zum
Vielleicht ein
Beispiel
letztes Thema, ja, sag.
selbst bei den Steinen, das Doodling kann so aufschlussreich sein. Also ich habe schon ne, Patienten, die dann wirklich da auch die Form des Edelsteins, so die Struktur aufmalen, Graphit mal aufzeichnen oder die Blume aufmalen. Und also das ist schon interessant, wenn die Menschen so bei sich sind, so ein bisschen in sich gehen, vielleicht mal die Augen zugemacht haben im Gespräch. Nicht alle. Kommt eben drauf an. Manche Menschen können nicht so tief erzählen, was sie fühlen. Die haben dann aber, weil ihre Lebenskraft ja schon ein bisschen unterdrückt ist, die haben ja dann Symptome. Und dann arbeite ich mit den Symptomen. Es gibt auch Patienten, wo ich nur durch Repertorium zum Mittel komme. Gibt es auch.
Shankaran hat ja auch Miasmen innerhalb deiner Arbeit. Magst du da noch was zu sagen?
Ja, die Miasmen ist es ein Konzept, wie die Mittel noch eingeteilt werden, zum Beispiel wie ich meine vielen Compositae-Korbblütler noch mal einteilen kann. Teilweise ist das liegt das an der Pathologie. Zum Beispiel Belle ist natürlich auch ein Krebsmittel, aber teilweise also beschreibt das Miasma als die Bewältigungsstrategie, mit der ich jedes Problem angehe, ob das nun körperlich ist oder ein anderer Stress. Und wir wissen das alle. Es gibt welche, die sind ganz nervös und gestresst für winzige Symptome, müssen sofort kommen und dann sind es nur ein paar Pickel auf dem Po. Und andere haben schwere Erkrankungen, tun nichts, weil kann mir ja sowieso keiner helfen. Und die haben es natürlich auch schwerer mit der Besserung. Die werden bei jedem Verlauf erstmal sagen, nichts hat sich verändert und dann muss man Strichlisten führen oder häufig einbestellen. Bis das dann mal so durchkommt, dass es sich doch mal ändert. Die Miasmen ist wichtig, die zu kennen, vor allen Dingen bei den Pflanzen, Gott sei Dank bei den Tieren und bei den Mineralien braucht man die nicht so. Und dann gibt es jetzt auch noch die Superklassen. Das ist so eine Grobeinteilung von Reaktionsmustern, die Menschen so haben. Zum Beispiel die erste Superklasse ist sozusagen, sich einzuigeln in seine eigene Welt. Ob das nun bei Kampfer so ist, die hat ja auch direkt die Rubrik, oder ob das jetzt Helium ist bei den Mineralien. Oder ob das so eine Muschel ist, die sich einkuschelt und die eigentlich die Welt vergessen will, ist ja alles zu viel. Bis hin zu der sechste Superklasse, wo zum Beispiel die großen Raubtiere sind, aber auch die Compositae-Familie, die Angst haben, weil die Welt so groß ist. Und die Solanaceae, wo schon viel Gewalt auch ist und wo es um Mord und Totschlag geht. Oder natürlich die Raubtiere und natürlich die sechste Reihe, ne? Im Periodensystem, Gold und Merkurius, die eben auch in einer großen Welt leben und viel reißen wollen. Und na, zum Beispiel die meisten Politiker werden wahrscheinlich in dieser sechsten Superklasse sein, von den großen Raubtieren bis zu König Aurum und bis auch zu diesen Compositae. Wir können uns ja auch vorstellen, dass so eine Sonnenblume doch ein kräftiges Ego hat und ziemlich stark ist, ne? Ja, und diese Reaktionsmuster, wo die sechste Superklasse geht dann in Angriff. Die erste Superklasse geht in den Rückzug. Die vierte Superklasse sucht sich Stabilität im Zuhause, wie zum Beispiel die Malven oder Zink, vierte Reihe des Periodensystems, Calcium. Und bei den Tieren, die Säugetiere, die kleineren Säugetiere, nicht die aggressiven, sondern Lacaninum ist da so ein typischer Vertreter. Lacdelfinum. Zu Hause, Ruhe, Stabilität, Sicherheit, so typisch wie die vierte. Das ist ein interessantes Konzept. Das eigentlich kommt es, würde ich sagen, aus den häufigen Differentialdiagnosen. Merkurius haben wir auch schon mal sagen wir, mit Lagleo verglichen, ne? Kommt vor. So. Lachs oder Karpfen haben wir auch schon mal mit so einer Muschel überlegen, ne? Ja. Aber das
Ja, das.
hilft auch nochmal. Also so diese Frage, wie groß ist deine Welt? Wie gesagt, da gibt es ja riesige Unterschiede. Riesige Unterschiede. Manche wollen mit 4 schon die Welt erobern und manche mit 50. Ich erinnere mich an so eine Graphitis-Patientin, die sagte dann, ja, dann passiert das, und dann passiert das, und dann passiert das, und dann ist der Hund, und dann musste ich hier, und dann musste ich. Sie war also sowas von ängstlich und voller Panik. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist das Leben. Sonst muss man irgendwo drinnen bleiben, ob nun im Uterus oder in seinem Bett. Wenn man, ne, also Kohlenstoff, Graphit ist das Stadium so vor Geburt und Beginn der Geburt. Und manche wollen halt lieber einfach, dass die Welt klein ist, überschaubar, berechenbar und sie eigentlich versorgt sind. Und es sind viele Menschen auf der Welt, die einfach so einen kleinen Rahmen brauchen, wo sie sich sicher und gut fühlen. Und viel mehr soll und muss und darf gar nicht passieren. Und die zu unterstützen, ist auch schön. Dann meistern die ihr Leben besser. Werden jetzt keine Politiker werden, aber die werden einfach mehr Spaß haben, einfach das
Ja,
Leben zu genießen, ne?
mir vertrauen, ja.
Mehr Vertrauen, ja, ist ein gutes Wort. Ja, das finde ich auch ein großes Privileg für uns als Homöopathen, dass wir so viel mitbekommen, wie verschieden die Menschen sind, wie groß die Welt sind, wie anders Leute ticken können. Und in letzter Zeit habe ich oft gedacht, tja, die Psychologie geht davon aus, dass jeder gleich ist oder verschiedene Störungen hat. Wir gehen schon mal davon aus, dass jeder anders ist. Ganz von tief innen heraus anders geprägt ist, anders tickt und andere Ziele hat, andere Wohlfühlbereich und auch ganz andere Ängste, Reaktionen zu alles. Und mit dem Mittel soll es natürlich über Langzeit so sein, dass jemand freier wird und auch Dinge tut, die er sonst vor Angst hervor hatte oder neue Hobbys entwickelt oder kreativ eigentlich mit dem umgeht, wer er nun mal ist.
Ja.
Das finde ich schon mal ziemlich gesund.
Ganz schön herausfordernd.
Und jeder Buddha ist, der ganz meditativ auf die Welt guckt und für den alles okay ist, das weiß ich nicht. Also, aber zumindest schon mal Spaß dran hat und sich erkennt, was für ihn gut ist, was ihn fördert, was ihm Spaß macht, was er entwickeln kann, was zu ihm passt. Das ist ja schon mal super. Dann sieht es.
Das finde ich auch das Schöne an Homöopathie, dass wir ja nichts wirklich hinzufügen, ne, sondern nur das wecken, was schon da ist.
Genau, das finde ich auch sehr wichtig. Das ist auch sehr im Sinne, ich lebe ja in der internationalen Gemeinschaft mit einem spirituellen Hintergrund, unter anderem von menschlicher Einheit, dass die Homöopathie auch da sozusagen hilfreich ist, ne? Dass Menschen sich entdecken und auch besser zusammenleben können dann. Ja.
Ja, weil sehr viele Konflikte aus dem entstehen, was du vorher gesagt hast. Wenn ich davon ausgehe, dass alle Menschen gleich sind, dann frage ich mich immer, wieso tickt der nicht so wie ich? Was hat der für eine Störung? Ne? Hat der ADS? Hat der, keine Ahnung, was, hochsensibel? Und dann suche ich ja immer nach der Störung. Ne? Wenn ich von mir aus davon ausgehe, dass der andere erstmal grundverschieden ist und wir wahrscheinlich erstmal das Heu gar nicht auf derselben Bühne haben und das auch gar kein Problem ist, dann suche ich auch nicht nach der Störung des anderen, sondern will ich ihn vielleicht auch erstmal verstehen. Wo hat er denn sein Heu?
Genau. Ja, und durch die Selbsterkenntnis sich auch selbst heilen zu können, das ist ja auch schön. Also ich hatte jetzt einen Patienten, die sagte immer, sie ist immer mit den Kranichen und sie muss immer reisen und es ist so schwierig für sie, an einem Ort zu sein und dann noch die Eltern verpflegen müssen, können ja, aber nicht müssen, geht gar nicht. Und die Vogelmittel, die müssen ja immer sich frei fühlen, die Großen natürlich freier als die Kleinen. Aber mit dem Mittel konnte sie einfach sein, konnte sie einen Ort finden, wo sie bleiben kann, wo sie nicht mehr noch mal wieder los muss, sondern mehr so die kleinen Reisen, die inneren Reisen und hat sich dann um ihre Eltern gekümmert, so wie es weil sie da war, weil sie es einfach gemacht hat, ne? Ist dann so. Es ging dann alles. Die ganzen selbstgemachten, ja, aus ihrem inneren Lied hervorkommenden Stress, der beruhigt sich dann. Sehr schön, wie du das ausdrückst, ja.
Sehr gut. Hey, vielen Dank. Ich habe einen super Einblick bekommen. Ich überlasse dir gerne nochmal eine abschließende Zusammenfassung, was du findest, was man über die Shankaran-Methode wissen sollte. Und dann sprechen wir noch ein bisschen, wo man dich erreicht, wenn man mit dir in Kontakt kommen will. Ich werde deine Internetseite verlinken unter dem Podcast, aber dass wir das am Abschluss nochmal ein bisschen machen. Aber mach doch gerne mal eine Zusammenfassung, was du sagst. Das ist das Wichtigste, was jetzt hängen bleiben wäre schön nach der Folge über Shankaran-Methode.
Ja, die Shankaran-Methode ist eine Methode, die sehr gut für die Stimmung des Konstitutionsmittels anwendbar ist, auch gut, und beruht auf einem zweistündigen Interview, der so eine Art Innenschau ist, wo jemand nochmal schaut, wie ist er eigentlich, und das subjektiv beschreibt. Und aufgrund dieser subjektiven Beschreibung wird dann mit dem Backend, mit der Systematik, die wir Shankaran erarbeitet hat, die Mittelwahl durchgeführt, und zwar mit einer strukturierten Repertorisation. Die Mittelwahl ist schon eingeschränkt, eine gewisse Mittelgruppe, und da schaut man dann genau die Symptome, auch die Gemütssymptome, die Ängste, aber auch die körperlichen Symptome nach und kommt so zum Mittel. Dann gibt es noch zusätzliche Gesprächstechniken, wie dass man nur die Worte des Patienten verwendet, damit der einfach tiefer in seine subjektive Beschreibung geht. Und auch die Kritzeleien, und zwar die Beschreibung des Patienten, was er dabei empfindet. Und wie gesagt, manchmal sind es auch Hinweise, die bei der Mittelwahl helfen. Ob er nun die Blume, das Muster der Schlange oder die Struktur des Minerals aufzeichnet, immer schon seit vielen Jahren. Insgesamt sucht man mit der Shankaran-Methode ein Mittel, was in vielen Lebenssituationen anwendbar ist, für alle körperlichen Beschwerden, außer akute, sagen wir mal, Erkältungserkrankungen oder sowas. Und das ist also eine Investition in eine Wiederholung des Selbstheilungsimpulses. Und von daher eigentlich, wie alle Homöopathie, die beste Heilmethode, weil so kann man einen Heilimpuls immer wieder ganz einfach setzen, ne?
Ja.
Ja, und hat eine große Systematik im Hintergrund, und die sich auch bewährt hat. Und die aufgrund des Repertoriums herausgearbeitet wurde. Es wird immer noch weitergearbeitet. Wie gesagt, jetzt wird angefangen, KI einzusetzen. Mal schauen, wie das die Homöopathie nochmal revolutioniert. Mit weniger Homöopathen, vielleicht geht es nur so. Ich weiß es nicht. Es gibt auch eine neue Revolution noch, dass es sozusagen Audioresonanzen gibt, die aus homöopathischen Mitteln, also Einzelmitteln, hergestellt werden. Und dann kann man auch per E-Mail oder WhatsApp so eine Frequenz verschicken, die dann Arnika 200 entspricht. Und das funktioniert auch. Nennt
Sehr
sich
spannend, ja, habe ich noch nicht
Innovite.
gehört.
Gerade in Deutschland, wenn sie die homöopathischen Mittel, die Apotheken, wenn das nochmal eingeschränkt wird, kann uns das vielleicht helfen.
Ja. Sehr gut, vielen Dank.
Sonst.
Super Zusammenfassung. Oder magst du noch was hinzufügen?
Ja, und ich hoffe, dass es weitergeht mit der Homöopathie. Deshalb unterrichte ich ja auch noch online.
Genau,
Auch
das
mit
leitet
kleinen
gut über.
Gruppen.
Wo erreicht dich die Leute, wenn sie jetzt da Lust bekommen haben drauf?
Erstmal meine Website www.sigridlindemann.com. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe und eine Telegram-Gruppe und ja, Insta. Ist
Geht
jetzt noch
alles,
nicht so meins.
was du mir schickst, werde ich dann verlinken. Kannst du mir noch als E-Mail schicken, die Links. Die werde ich dann drunter setzen, ne?
Ja, meine E-Mail ist sigrid.auruwil@gmail.com. Auruwil ist ja die Gemeinschaft, wo ich lebe. Und ich spreche Französisch, Deutsch, Französisch, Englisch und auch Tamilisch, aber mache ich ja am liebsten. Und online.
Ja.
Auch gerne in Person, aber geht auch online.
Sehr
Und
gut. Vielen Dank, ja.
ich unterrichte online Einführung und Fortgeschrittenen und Fortgeschrittenen, Fortgeschrittenen. Mache immer was Neues. Jetzt halt die Edelsteine. Im Herbst werde ich was zu Wasser anbieten, weil ich inzwischen einige Patienten haben, die Wasser bekommen, also Sanicula und andere Wasser. Es geht schon noch weiter mit der Homöopathie.
Ja, ein endloses Forschungsgebiet. Ja.
Ja.
Super, vielen
Vielen
Dank. Hat
Dank.
mich sehr gefreut, fand ich auch sehr informativ. Und wünsche dir weiterhin viel Freude, viel Erfolg, viel Begeisterung und allen, denen das gefallen hat, lege ich ans Herz, sich da weiter mit zu beschäftigen und
Vielen
da
Dank, Marvin.
sich bei Sigrid dann selber zu melden. Wünsche alles Gute und wünsche euch, lieben Hörern, dann viel Spaß mit den anderen Folgen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss.